Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
Ein herzliches Hallo an alle, die uns zuhören, zu unserer zweiten Folge in diesem Jahr. Ich bin Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen, und zu meiner Rechten sitzt
Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh.
Hallo Tina.
Hi.
Tina, wir wollen uns heute mit der Geschichte der Supervision beschäftigen und der Supervisionsentwicklung in Europa und in Deutschland und da vor allem mit Cora Balthussen. Und ich würde dir gerne ein ganz, ganz kurzes Zitat vorlesen und ich würde dich einfach mal bitten, ganz im Stile einer psychoanalytisch ausgebildeten Supervisorin frei zu assoziieren. Aha. Andere zur Unabhängigkeit führen.
Andere zur Unabhängigkeit führen. Also vorher muss ich jetzt einmal was sagen, Henning. Also ich bin ja nicht nur psychoanalytisch ausgebildet, auch sozialwissenschaftlich, und diesen Teil kann ich nicht ausschalten. Das heißt, ich gucke auf Sprechakte auch ein bisschen wissenschaftlich. Und okay, also andere zur Unabhängigkeit führen. Also erstmal fällt mir da drin auf das Wort führen. Das heißt sowas ja wie so fällt mir eine Herde ein oder eine Leitung, ein Training, ein Anleiten ist da so mit drin. Führen, das könnte man auch direktiv fast schon verstehen und würde aber dem Wort Unabhängigkeit widersprechen. Andere zur Unabhängigkeit führen. Also Unabhängigkeit, Autonomie, das würde für mich sowas bedeuten wie sich auf sich besinnen und selber denken, für das eigene Handeln gerade stehen. Und wie führt man denn andere dahin?
Aha, interessant. Ist das ein Widerspruch für dich?
Ich weiß nicht, noch nicht so genau, ob das ein Widerspruch ist, aber ich finde diesen Begriff des Führens in dem Kontext zumindest erstmal bedeutsam und wüsste aber noch nicht, was die Bedeutung ist. Also da müsste man wahrscheinlich mehr rangehen. Die objektiven Hermeneutiker hätten jetzt bestimmt Ideen, wie der Satz zu verstehen wäre.
Ja, die fragen wir an anderer Stelle.
Das machen wir.
Nochmal. Ich musste bei dem Zitat, finde das auch schwierig, was genau heißt Unabhängigkeit? Was hat das mit Supervision zu tun, mit Autonomie? Und ich muss da immer an Prozesse denken, zum Thema Unabhängigkeit, wenn Teams so in Sündenbock-Dynamiken gefangen sind und ihre eigenen Anteile und ihre eigene Verantwortung nicht erkennen können oder wollen, was auch immer das im speziellen Fall jetzt sein soll. Und dass das für mich immer sehr abhängig wirkt. Also sehr abhängig von den Verhaltensweisen, Einstellungen von anderen Menschen.
Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Also geht das überhaupt? Kann man gänzlich unabhängig sein? Also wir sind ja immer von etwas oder von jemandem irgendwie abhängig, oder zumindest stehen wir, gerade wenn wir im Arbeitskontext drauf gucken, in irgendeiner Form von Interdependenz. Also es gibt äußere Bedingungen, von denen wir abhängig sind. Es gibt Führungskräfte, von denen wir abhängig sind. Es gibt andere Personen vielleicht in einem Team. Dann gibt es Klienten. Also wir sind so von so vielen Dingen ja irgendwie abhängig. Dann frage ich mich schon, was bedeutet das? Ist das ein Satz von Cora Balthussen?
Das ist ein Satz von Cora Balthussen. Mhm. Bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich an Norbert Elias gedacht. Also Individuum und Gesellschaft. Ja, ist ein Satz von Cora Balthussen. Mit dem wollen wir uns weiter beschäftigen. Und wir haben uns dazu einen Experten eingeladen. Er ist Diplom-Religionspädagoge, hat einen Master im diakonischen Management, einen Master in mehrdimensionaler Organisationsberatung von der Universität Kassel, war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Hannover an der Fakultät 5, Diakonie, Gesundheit und Soziales, hat am Studiengang Supervision und Beratung an der Universität Bielefeld mitgewirkt und ist mittlerweile promovierter Professor an der Hochschule Freiburg im Fachbereich Supervision und Coaching und hat kürzlich seine Promotion vollendet mit dem Titel Cora Balthussens transnational kontextualisiertes Leben und Wirken als Beitrag zur Entwicklung der Supervision in der Bundesrepublik Deutschland in den 1960er Jahren. Herzlich willkommen, Herr Dr. Volker Walpuski. Hallo Volker.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist.
Volker, kurz zur Transparenz für unsere Zuhörenden. Wir sind per Du, mit Tina bist du auch per Du. Wir kennen uns alle über das Masternetzwerk der Universität Bielefeld. Und wir haben auch mal ganz kurz, aber uns eigentlich nie gesehen, tatsächlich an der Hochschule Hannover nicht zusammengearbeitet, aber waren zur gleichen Zeit dort irgendwie angestellt, richtig?
Ja, ne? Das ist richtig, genau.
Ja, ja, da kam ja Corona, kam uns ja dann dazwischen. Volker, du hast zu Cora Baltusson geforscht. Für unsere Zuhörenden würde ich dich einmal bitten, dass du uns ins Boot holst und einmal vielleicht kurz abreißt, wer war Cora Baltusson, so ein paar biografische, wichtige Informationen für unsere Zuhörenden.
Ja, also Cora Baltusson war erstmal eine Niederländerin, die 1912, meine ich, geboren ist. Das weiß ich mal gerade nicht ganz genau auswendig. 2005 ist sie gestorben. Eine Niederländerin aus den östlichen Niederlanden in Nimwegen. Ich versuche es mal nicht hier gerade heute niederländisch auszusprechen. Ich habe mich zwar viel mit niederländischer Sprache beschäftigt in der Forschung, weil ich Texte gelesen habe aus den Niederlanden, aber ich habe es nicht sprechen gelernt. Deswegen muss ich das so vorneweg sagen. Die Cora Baltusson ist 1912 geboren, war sehr im Katholischen verortet, in einer großen katholischen Familie mit 14 Geschwistern. Sie besuchte katholische Internatsschulen, ist dann, nachdem sie so vielleicht vergleichbar ungefähr die mittlere Reife abgelegt hatte sie sich im katholischen Frauenbund organisiert und ist dann nach Antwerpen, nach Belgien gegangen und als Oblatin, das ist so eine, ja, assoziierte Rolle bei den Benediktinern in Antwerpen gewesen und hat dann in Brüssel ihre Ausbildung gemacht als Sozialarbeiterin, hat noch ein paar Jahre als Oblatin da bei den Benediktinern verbracht, war unter anderem in London, in Rom, ist dann in die Werksfürsorge gegangen, wäre vielleicht der deutsche Begriff gewesen, in eine Textilfabrik, 1939 bis 42 nach Helmond, das sind so die südöstlichen Niederlande. In dieser Zeit hat die deutsche Wehrmacht die Niederlande überfallen, Mai 1940, und besetzt. Das hat sie alles soweit miterlebt. Sie ist dann zurück zu ihrer Familie gegangen und da ist dann 1944 quasi über ihrem Haus, der Marmeladenfabrik der Eltern, ist dann diese Luftlandeoperation der Alliierten gestartet, Operation Market Garden, verfilmt als die Brücke von Arnheim in dem Buch, das da dem zugrunde liegt, wird sie auch erwähnt, weil sie bei dieser Luftlandeoperation sich insbesondere für die polnischen Fallschirmspringer engagiert hat. Die hat Verwundete verpflegt, hat die versteckt, hat die unterstützt. Die konnten sich erholen in den Gebäuden der Familie Baltusson. Solche Sachen. Was genau, also das ist so das, was da dann erzählt ist. Und sie hat sich Zeit ihres Lebens für diese polnischen Fallschirmspringer eingesetzt, weil denen so ein bisschen die Schuld daran gegeben wurde, dass diese Operation Market Garden kein voller Erfolg war. Da hat sie lange, lange sich für engagiert. Und dafür ist sie auch sehr bekannt in den Niederlanden. Mhm. Sie ist dann aber, und das ist eigentlich das Spannende eben aus der supervisorischen Sicht, sie ist dann nach dem Krieg, hat sie kurz Psychologie studiert. Man könnte es vielleicht sowas mit einem Vordiplom sagen. In den Niederlanden gab es damals den Abschluss Kandidatsexamen, den hat sie soweit absolviert, ist dann mit einem Stipendium der Vereinten Nationen, und das ist was ganz Besonderes, die Vereinten Nationen hatten nämlich so ein Entwicklungshilfeprogramm, könnte man es sagen, eigentlich für ganz Westeuropa, das Casework und damit auch die Supervision überhaupt erstmal zu verbreiten, zu entwickeln, das reinzubringen, ist für anderthalb Jahre in die USA gegangen, hat da studiert, insbesondere in Chicago bei Charlotte Towle, hat bei Carl Rogers gelernt, wie das mit der Gesprächsführung funktioniert, also einen Workshop gemacht, so könnte man sagen. Und ist dann wiedergekommen und hat in Nimwegen im Auftrag, naja, so im katholischen Milieu könnte man sagen, mit Stiftungen hat sie ein Fortbildungszentrum aufgebaut, wo sie Supervision für Europa entwickelt hat, und zwar für den katholischen Teil. Es gab in den evangelischen, protestantischen Niederlanden schon Ansätze, was mit Casework und Supervision zu machen. Sie hat das für diesen katholischen Teil getan. Und da viel dieser Konzepte von Charlotte Towle für Europa transferiert, angepasst, weil nicht alles so genau passte, weil die Bedingungen in den USA ja ganz anders sind, auch was das Sozialstaatliche angeht. Und dann wurde sie damit so ein bisschen bekannt, hat sich engagiert im katholischen Verband der Union Catholique du Service Social International. Nein, andersrum, das International gehört woanders hin. UCIS heißt die Abkürzung. Hat sich da engagiert, hat sich eben in den Vereinten Nationen weiter engagiert, ist so ein bisschen durch Europa gereist, hat Supervision, hat Casework vorgestellt, kam auch nach Deutschland. Wie genau, lässt sich nur so bedingt rekonstruieren, hat vor allen Dingen so in diesem Rhein-Ruhr-Gebiet was gemacht, in Düsseldorf, kam dann an die Akademie für Jugendfragen, Inzwischen war sie in Nimwegen nicht mehr tätig. Sie hatte da sich entbinden lassen von ihren Aufgaben und hat dann ab 1962 war sie in Deutschland nachweisbar tätig, ab 64 in Münster an der Akademie für Jugendfragen angefangen, Casework und Supervision zu lehren, zu unterrichten, hat dann eine zweijährige Weiterbildung angeboten. Gerhard Leuschner, der dann ja auch relativ bekannt war, war mit da drin als Geschäftsführer der Akademie, aber auch als jemand, der sich für Supervision interessierte. Es gab parallel eine Groupwork-Fortbildung mit Louis Lowy. Auch das war etwas sehr Prägendes. Und in der Folge könnte man sagen, hat sich die Akademie für Jugendfragen durch diese Impulse eigentlich als ein ganz wichtiger Ort für die Entwicklung der Supervision in der Bundesrepublik gezeigt. Und wenn man dann so die Entwicklungslinien weiter oder die AkteurInnen weiter verfolgt, ich habe viel geforscht anhand von Namen und Lebensverläufen und wer hat wo und was, dann stellt man fest, wie viel Einfluss von dieser Akademie für Jugendfragen ausging, dem man so bis vielleicht ein bisschen auch indirekter Cora Baltussen zuschreiben kann.
Die war doch katholisch geprägt, ne? Die Akademie für Jugendfragen, oder?
Ja, sie war in Trägerschaft des BDKJ und des Deutschen Caritasverbandes, also Bund Deutscher Katholischer Jugend und also Jugendhaus Düsseldorf, war die eine Hälfte, die andere Hälfte war der Deutsche Caritasverband. Es war irgendwie angegliedert an das Deutsche Institut für Pädagogik, meine ich, DIP, das ist auch eine katholische Weiterbildungsstätte und auch das Bistum Münster hat das Ganze unterstützt. Also das war alles sehr katholisch, wobei sich das in den Kursen erstmal so gar nicht zumindest nachweisen lässt. Ich glaube, es war sehr selbstverständlich katholisch. Wir müssen uns die 60er Jahre irgendwie ein bisschen anders vorstellen als heute, was das Katholische angeht und auch die deutsche Gesellschaft, die sehr viel partikularistischer war, sehr viel versäulter, also ein katholisches Milieu, was viel geschlossener war, ein protestantisches Milieu, vielleicht ein Arbeitermilieu, und da war katholisch sein sehr viel selbstverständlicher und es wurde nicht so reflektiert, und gleichzeitig gab es in diesen Ausbildungsprogrammen auch nichts, wo ich gefunden habe, ja, da wurde gemeinsam Gottesdienst gefeiert oder es gab spirituelle Inhalte, das war nicht drin. Aber es war, glaube ich, so ein Teppich und es waren auch Ordensleute, die gelehrt haben. Und es war ein selbstverständlicher Katholizismus, der da war.
Okay, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde dich nochmal bitten, Volker, ich habe in deinen Ausführungen gelesen, also wie hat Cora Baltussen gerade in ihrem USA-Aufenthalt Supervision gelernt? Was war da sozusagen, was war da Supervision? Du hast ja zum Beispiel beschrieben, Supervision ist on the job. Ja?
Also ja.
Was heißt das? Was war der Unterschied zu Casework? Gab es da Unterschiede? War ja vor allem da Unterschiede zu Europa waren, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, also die Situation in den USA waren, das eine ist, dass es unterschiedliche Denkschulen des Casework gab in den USA. Es gab so eine diagnostische Schule, die mehr so von Freudscher Psychoanalyse geprägt war. Die war tendenziell in New York angesiedelt. Es gab eine ich-psychologische Schule, tendenziell, die von Otto Rank geprägt war, von der Psychologie Otto Ranks, die so in Philadelphia war, also alles Ostküste. Und dann gab es so eine sozialwissenschaftliche Schule, die in Chicago mehr angesiedelt war, die sich auch ein bisschen später entwickelt hatte. Chicago ja auch als Ort von Hull House, Jane Addams und einer ganz starken Soziologie, die da war, die das mitgeprägt hat, wobei sich Charlotte Towle selber eher als diagnostische Schule verstand. Es gab daneben noch so eine vierte, eher etwas zurückgetretenere Schule, die aber auch eigentlich für die Entwicklung wichtig war. Das war eine neotomistische Schule, nämlich aus dem katholischen Milieu, weil es da ganz große Spannungen gab. Wie geht eigentlich Casework katholisch? Weil der Katholizismus ganz stark die Psychoanalyse ablehnte. Und das unvereinbar war. Weil die Psychoanalyse so materialistisch war. Und das war zu menschlich gedacht. Da gab es nichts Transzendentes, nichts Göttliches. Und das wiederum konnte die katholische Kirche so nicht stehen lassen. Hat also gesagt, nein, Psychoanalyse, das geht bei uns nicht. Deswegen geht auch Casework nicht. Und deswegen geht auch Supervision nicht. Und über die Seelsorgebewegung, unter anderem Carl Rogers und Umfeld, ließ sich das dann zusammendenken. Und da war Cora Baltussen eine, die diese Ideen mitgebracht hat, wie lässt sich das eigentlich zusammendenken?
Aha, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, ich fand es gerade interessant, weil ja auch eine Kritik an der Psychoanalyse auch schon damals war, dass es auch so was Mystisches ist, oder? So was, das Unbewusste, was man nicht wirklich erklären kann. Das war ja auch immer oder ist immer noch auch ein Kritikpunkt an der Psychoanalyse, so viel ich weiß. Und was ich jetzt interessant war, was du gerade gesagt hast, wie ging es denn zusammen? Also wie hat das sozusagen, du hast Carl Rogers genannt, ja? Wie konnte das zusammengebracht werden?
Oh, jetzt müssen wir theologisch argumentieren und da müsste ich jetzt selber noch mal ein bisschen nachschauen, wie genau die Argumentationslinie war. Das war ein anderer katholischer Geistlicher, Fissmanns hieß er, der ungefähr parallel zu Baltussen da war. Ich vermute, dass die beiden auch in irgendeiner Weise in Kontakt standen, kann es aber erstmal nicht belegen. Und der hat auch sehr intensiv, auch gerade im Katholischen geforscht und hat über diese Seelsorgebewegung, also es ging dann auch um die Frage nach Heil und nach Erlösung und ist das eigentlich, also kann man das als Seelsorge begreifen? Und dann kommen aber theologische Argumentationsfiguren ins Spiel, wo ich jetzt auch wirklich in die Tiefe gehen müsste. Okay. Und vielleicht, das würde ich sagen, steht in meiner Dissertation für die Interessierten, die das nochmal nachlesen möchten.
Ja, okay, weil also
das führt uns jetzt in eine andere Richtung, okay. Zu sagen. Ja. Also auch das gehört zum Katholizismus der 60er Jahre. Das war noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil und bis dahin war die Kirche durch diesen Neotomismus und naturrechtlich geprägt, ja, durch Dogmen, die auf Thomas von Aquin zurückgingen. Und erst danach kam es zu einer Öffnung. Da hat sich in der katholischen Kirche ganz, ganz viel gedreht, auch zu sagen, wir wollen auf Augenhöhe, wir wollen Kirche in der Welt sein und nicht Kirche als Gegenüber zur Welt. Das war zum Beispiel eine Veränderung. Und all das kam zusammen und diese Seelsorgebewegung war dann halt akzeptabel zu sagen, ja, es ist eigentlich, wenn wir Casework machen, eine Form von Seelsorge handeln, was akzeptabel war.
Mhm. Aber wie hat Cora Baltussen denn die Position von Supervision zum Casework definiert?
Ja, und das war jetzt der zweite Teil. In den USA hat sie also einerseits Kurse besucht, unter anderem oder im Wesentlichen in Chicago bei Charlotte Towle, hat aber auch ganz viel in die Praxis geschaut. Und die Praxis der sozialen Arbeit in den USA ist eine andere, weil es nur wenige wirklich ausgebildete Sozialarbeitende gab, die einen Master of Social Work, MSW abgekürzt hatten, sondern viele, die auch ungelernt oder mit einer kurzen Ausbildung in den Dienststellen der sozialen Arbeit tätig waren. Und da war Supervision sowohl für die Studierenden als auch für die, die da vielleicht ungelernt oder angelernt tätig waren, hatte einen ganz starken Ausbildungs- und auch Aufsichtscharakter. Supervision im amerikanischen Englisch ist ja ein Supervisor, ist ja eine Aufsichtsperson, auch ganz oft, die etwas beaufsichtigt. Und das heißt, die verantwortlichen SupervisorInnen waren halt oft die Leitungskräfte in der Arbeit oder zumindest die fachliche Leitung, die dann eben so eine Aufsichtsfunktion hatten. Und dann war Supervision eben so eine Mischung aus, ich bilde noch diejenigen aus in der sozialen Arbeit, damit sie besser werden, und beaufsichtige aber auch, dass keine Fehler passieren. Und das hat sich Cora Baltussen angeguckt an ganz vielen praktischen Stellen, auch eben im katholischen Milieu war sie viel unterwegs, ist rumgereist durch den Nordosten der USA und hat dann aber auch zum Beispiel festgestellt, dass bestimmte, ja, weiß ich nicht, Formen der sozialen Arbeit, sie kam ja aus der Werksfürsorge, da hatte sie Eindrücke zum Beispiel mitgebracht und sagte, das ist die Situation aber in Europa eine ganz andere als in den USA. Die Sozialgesetzgebung ist eine ganz andere, dadurch, dass wir soziale Sicherungssysteme haben, Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, die es in den USA in dem Maße so nicht gab, weswegen die auch, also sowohl von der Ausbildung der sozialen Arbeit als auch von dem sozialpolitischen Umfeld her andere Bedingungen hatten.
Ah, das ist ja interessant. Also du beschreibst ja im Prinzip den, also was ich gerade gedacht habe, die Funktion eines Supervisors, Supervisorin zur damaligen Zeit ist ja so ein bisschen, was heute eine Führungskraft machen würde, wenn sie einen neuen Mitarbeitenden anleiten, beraten würde, oder?
Der Chef als Coach vielleicht, sowas in dieser Art, ja.
Aber ich dachte, das wäre eher im Ausbildungssetting gewesen. Da habe ich gerade gedacht, das finde ich total spannend, weil also es ist sowas wie Praxisanleitung. Also so kenne ich das aus der Ausbildung zur Erzieherin oder auch aus der sozialen Arbeit hinterher im Anerkennungsjahr. Da gab es ja diese Praxisanleitung. Und im Grunde würde das die Aufgabe beschreiben, die Praxisanleitungen hatten.
Es war ja auch dann, also die Gemengelage war noch komplizierter. Es gab dann für die, die fertig ausgebildet waren, Konsultationen als ja andere Form der Supervision für die, die dann da waren mit der Frage, ist man eigentlich jemals fertig? Das lebenslange Lernen kam damals so in die Diskussion in Europa als französisches Education Permanente diskutiert. War auch in den 60er Jahren. Aber dieser Konsultationsbegriff wabert dann da noch durch die Diskurse mit dadurch als Supervision für die, die eigentlich fertig sind. Und auch in dem Transfer nach Deutschland wurde viel darüber gestritten, ob es denn nun Supervision heißen soll oder Praxisanleitung oder Praxisberatung. Also da war auch viel die Suche nach, was ist jetzt eigentlich der richtige Begriff, um es zu übertragen und was meinen wir eigentlich damit, was machen wir da? Und in den 50er, 60er Jahren war Supervision auch, auch erstmal gedacht als Ausbildungsbestandteil, weil halt mit Supervision Casework transportiert wurde und Supervision eigentlich im Rucksack des Casework war. Casework als Einzelfallhilfe war die neue Methode, die nach dem Krieg als individualisierte Sozialarbeit kam. Group Work das zweite und Community Organizing so ein bisschen später als Gemeinwesenarbeit das dritte. Diese neuen Methoden, so wurden sie immer diskutiert, die neuen Methoden kamen dann halt über den Atlantik oder wurden hier irgendwie eingeführt, diskutiert. Und man, so war der Diskurs, man kann Casework nur lernen mit Supervision. Und es fehlten aber auch SupervisorInnen. Also, und dann musste sich Supervision erstmal ja eine Form finden. Wie ist Supervision in Amerika? Wie ist sie eigentlich hier? Und wer ist von denen, die nach Amerika gegangen waren, um da Supervision und Casework zu lernen, mit welcher Schule auch wieder zurückgekommen? Also wer hat was wo eigentlich gelernt und was mitgebracht? Und wie wurden diese Unterschiede hier überhaupt diskutiert? Dora von Kemmerer war eine, die ganz, ganz stark für Praxisbegleitung argumentierte und die viel im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge ausbildete in Frankfurt. Die vertrat eine etwas andere Linie als Cora Baltussen und auch Kees Wieringer, der auch an der Akademie für Jugendfragen war, die ganz klar sagten, na, das soll Supervision heißen.
Und das hat sich ja auch durchgesetzt. Also es ist ja ganz spannend. Du beschreibst ja jetzt diese Phase, in der sich dann auch also die ersten Weiterbildungen gegründet haben und interessanterweise ja an verschiedenen Stellen auch in Deutschland. Also Anfang der 70er gab es ja dann schon direkt auch einen Studiengang, ne, in Kassel. Und kurz danach gab es schon die Gründung der, der DGSV. Also es ist ja sehr schnell sehr viel passiert. Ne, also in dieser Szene. Und es, du sagst, es gab verschiedene Schulen und es gab verschiedene Einflüsse. Welche Rolle spielt in dem ganzen Gemengelagere Cora Baltussen? Also was ist ihre spezifische Prägung?
Ich würde schon das Sozialwissenschaftliche sagen, was sie da mit reingetragen hat. Also und dieses Zitat mit der Unabhängigkeit passt da schon ein bisschen rein, dass sie, das Schwierige bei Cora Baltussen ist, dass sie nicht viel geschrieben hat. Also es lässt sich sehr, sehr schwer überhaupt zu gucken, was genau war ihre Lehre. Es ist klar, dass sie eine sehr beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein muss. Auch gerade in dieser Situation der 60er Jahre, wo ganz langsam überhaupt eine Aufarbeitung der NS-Zeit stattgefunden hat, wo die allerersten NS-Prozesse durchgeführt wurden, vor allem die Auschwitz-Prozesse, die so ganz groß mediale Aufmerksamkeit hatten. Und dass sie auch gerade als Niederländerin kam, eigentlich als Opfer auch des NS-Regimes im Sinne dieses Überfalls, dass sie eben sagte, ich will eigentlich aus der Unabhängigkeit heraus in die Unabhängigkeit führen. Oder andersrum, es kam halt von außen die Beobachtung, die Deutschen sind so abhängig. Dependency war das im amerikanischen Diskurs, was da genannt wurde. Und vielleicht ist auch vor diesem Hintergrund diese Unabhängigkeit zu sehen. Aber sie hat halt gesagt, wir können nicht nur, das Casework war sehr tiefenpsychologisch geprägt, was gleichzeitig in der bundesdeutschen Gesellschaft für eine starke Abwehr sorgte. Wir wollen doch nicht und das mögen wir hier alles nicht. Und sie hat aber eben diese sozialwissenschaftlichen Impulse reingebracht und auch gesagt, wir müssen auch das Umfeld betrachten. Wir können das nicht immer nur alles psychologisieren, sondern es gibt da ja auch noch Rahmenbedingungen zu. Da gehörte vielleicht auch eben ihre Werksfürsorge-Erfahrung und auch, dass sie sich mit Industrial Relations in Chicago beschäftigt hatte. Vielleicht diese Eindrücke dazu, das Soziologische.
Naja, sie war an der Chicago School. Das ist ja eine spezifische Prägung. Und wenn sie dort Soziologie studiert oder gelehrt hat oder da mit in Kontakt stand, dann wird das nicht an ihr vorbeigegangen sein. Ne, die gesellschaftlichen Einflüsse und die Handlungen, die dadurch dann eben ermöglicht oder unmöglich gemacht werden. Das bringt sie mit, sagst du, also diesen Blick hat sie mitgebracht, dieses sozialwissenschaftliche, vielleicht wahrscheinlich geprägt durch die Chicago School, zu sagen, es reicht nicht nach innen zu schauen, wir müssen das Außen mit einbeziehen. Es gibt hier diesen gesellschaftlichen Kontext, in dem sich Menschen befinden und es gibt eine Interdependenz zwischen den Menschen und der Welt, in der sie leben.
Das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist, das kann man nur vor diesem katholischen Hintergrund verstehen, dass sie gewissermaßen das katholische Milieu geöffnet hat für Casework. Und diese, also sie war eine Person, die akzeptiert war. Die anderen ExpertInnen hatten häufig einen sozialdemokratischen Hintergrund oder einen psychoanalytischen Hintergrund und waren deswegen sehr, sehr schwierig in diesem katholischen Milieu als Fortbildnerin, als Lehrperson zu akzeptieren. Und das war bei ihr gar keine Frage. Sie war katholisch genug und konnte eben diese Problematik mit der Tiefenpsychologie überwinden und gewissermaßen die Tür einen Spalt aufstoßen. Und dann war die Situation an der Akademie für Jugendfragen, dass gleichzeitig diese Groupwork-Geschichte, das wiederum konnte Cora Baltus nicht. Die war Caseworkerin, die war letztlich auf den Einzelfall. Und das war auch ihre Grenze. Sie wollte nichts mit Gruppenarbeit. Das wiederum wollte Louise Lowy. Und in der Kombination von beiden setzten diese beiden zusammen in der Akademie für Jugendfragen Impulse, die sehr wirkten und die zum Beispiel Gerhard Leuschner, aber auch andere, Heinz Kersting, der erste Vorsitzende der DGSV, die aufgenommen und weitergesponnen haben. Und das waren ganz, ganz wichtige Impulse, die aber vielleicht mehr so als Türöffnung zu verstehen sind und nicht als, das war jetzt die Lehre, die sie da platziert haben, sondern das Wichtige war, die Tür erstmal zu öffnen.
Darf ich noch mal fragen, weil ich habe noch einen kleinen Knoten im Kopf, Volker. Mhm. An dieser Akademie für Jugendfragen, wurden da jetzt die drei großen Methoden der sozialen Arbeit gelehrt oder wurde Supervision gelehrt oder beides? Oder wurde das noch gar nicht getrennt?
Schwierig. Also, es wurde noch gar nicht getrennt. Die Akademie für Jugendfragen war 1960 gegründet in Münster. Franz Pögeler war eine der Gründungsfiguren und dann auch etwas später einer der Vorsitzenden, der die Akademie sehr geprägt hat. Aber es waren die 60er Jahre. Es war parallel eben der Prozess des Zweiten Vatikanums. Und man musste sich da erstmal rantasten an diese ganzen Sachen. Und es ging halt langsam. Und dieser Prozess eben der Öffnung des Kirche in der Weltseins fing an damit, dass Cora Baltussen ab 1962 im katholischen Milieu angefangen hat, ganz langsam Fortbildung zu machen. Denn ab 64 war die Akademie, wie es nun in der Akademie zu dieser Entscheidung kam, gab es überhaupt erstmal dieses Angebot der zweijährigen Aufbauausbildung in Praxisberatung, in Supervision, in Casework, der wechselte auch so ein bisschen dieser Titel darüber.
Aha, parallel okay. Gab es eben, ja. Wenn ich nochmal fragen darf, also es ging um die Ausbildung von Sozialarbeitenden in dieser Methode oder ging es um die Ausbildung von Menschen, die Sozialarbeitende in der Methode beraten haben?
Beides habe ich jetzt so verstanden. Also die werden erstmal da ausgebildet an der Akademie und begleitend haben sie diese Form der Praxisreflexion gemacht, ne? Louise Lowy und Cora Baltussen. Und daraus hat sich dann entwickelt und zwar dann eben 64 mit der ersten Supervisionsweiterbildung, so habe ich das gelesen, auch in den Unterlagen, dass dann das erste Mal dieser Aufbau Weiterbildungsgang für Personen, die diese Praxisreflexion dann langfristig durchführen würden, angeboten wurde. Aha. Also beides hat da stattgefunden.
Hat Tina recht, Volker?
Ja, also ja, natürlich etwas komplexer wie immer. Also 64 hat diese schon dicht dran. 64 fing diese Aufbauausbildung an. Da waren zum Beispiel Bewährungshelfer dabei, die diese Aufbauausbildung erstmal in sozialer Einzelfallhilfe in Casework gemacht haben. Gleichzeitig konnte man ja Casework nicht ohne Supervision lernen. Aber es gab auch keine SupervisorInnen in Deutschland. Also wie funktioniert das eigentlich alles? So, dass es einerseits gab es diesen Kurs mit, ich weiß, roundabout 20 Teilnehmenden über 2 Jahre, die Casework gelernt haben. Da war zum Beispiel Alois Schepers, ein dann später lehrender Sozialarbeiter an der Katholischen Hochschule in Münster, ein Kursteilnehmer. Oder Martha Fehlker, die später dann Professorin auch an der Katholischen Hochschule war. Die diese Ideen auch weitergetragen haben, dann, die sie bei Balthussen und auch bei Lowy und wo auch immer in der weiteren Entwicklung aufgenommen haben. Gleichzeitig brauchten die ja aber SupervisorInnen. Und das konnte Cora Balthussen nicht alles alleine machen. Die hat einige supervidiert, aber eben auch nicht alle. Und dann hat sie sich umgeschaut und hat zum Beispiel Veronika Kircher gefunden als Supervisorin, die diesen Kurs begleitet hat. Veronika Kircher hatte in der Schweiz studiert, war frisch als ungefähr 30-jährige junge Lehrkraft an die soziale Schule, an die Sozialfachschule gekommen und hatte dann aber auch noch eine Fortbildung bei Marta Reito-Cassira, die wiederum vom Sozialministerium in Köln veranstaltet wurde, gemacht, auch in Casework, und war schon ein bisschen weiter im Lernen. Und die wurde dann als Supervisorin eingesetzt, wie wiederum die SupervisorInnen wie Veronika Kircher oder Margareta Breuer, die in Paderborn an der Sozialfachschule lehrte, wie die dann wiederum durch Cora Balthussen betreut und begleitet und in Supervision weitergebildet wurden, weiß ich auch nicht. Aber Supervision war sowas wie Casework zweiter Ordnung, könnte man vielleicht auch sagen. Also Casework für die Caseworker. Und das war so eine Melange aus alles gleichzeitig. Und wir gucken mal, wie wir in dieser Ausgangssituation überhaupt vorankommen.
Okay.
Und die richtigen Supervisionsausbildungen fanden dann eigentlich erst direkt danach statt.
Aber der entscheidende Unterschied, der sich entwickelt hat, in den USA, den du ja beschreibst, ist, das sind nicht mehr sozusagen die Vorgesetzten, sondern das sind schon Leute außerhalb der Institutionen. Das ist ja das Wesentliche sozusagen in der Supervisionsentwicklung. Der Blick von außen, von aus einer anderen Warte. Und was du ja auch beschreibst, ist so, was man ja heute vielleicht in den Diskurs gibt es ja auch, dass Supervision zu dem Zeitpunkt, also dass Fachberatung damit drin ist. Und dass man das nicht unterschieden hat. Es gibt ja heute, viele kirchliche Träger haben ja heute noch, also Diakonie und Caritas, interne Fachberater. Und das nennen die interne Fachberatung und haben noch extra Supervision von außen. Habe ich das so richtig?
Ja, es gab auch Fachberatung damals dazu für besonders schwierige Fragen, wenn man mit irgendetwas nicht weiter wusste, dass man dann sagen konnte, ja, dafür gibt's dann aber auch nochmal wieder Fachleute. Also es ging viel darum, das Arbeiten mit der eigenen Person einzuüben. Es ging viel darum, dieses Arbeiten mit der Beziehung einzuüben und auf Gefühle zu achten und aber auch Fehler einzugestehen, also über Fehler, über Unzulänglichkeiten auch in der eigenen Arbeit zu reden. Supervision müssen wir uns damals auch vorstellen, also in der Regel als Einzelsupervision, zumindest für die Einzelfallhilfe und bei Cora Balthussen. Und die SupervisantInnen mussten Gesprächsprotokolle einreichen, bevor sie überhaupt zur Supervision kamen. Die mussten das abtippen und hinschicken. Und dann wurde über diese Gesprächsprotokolle von sozialer Arbeit die Supervision geführt.
Das wäre doch mal was heutzutage, oder? Ja, total spannend, total spannend. Also da steckt ja ganz viel dann Persönlichkeitsbildung drin, ne? Also, und die Haltung, das wichtigste Werkzeug bin ich als Person in der Arbeit mit dem Menschen. Ja, und ist ja ganz weg von Psychotechnik und von Methodentechnik, andere dazu zu bringen, was von dem ich glaube, dass sie das eigentlich wollen.
Aber ich frage mich, wo ist denn die Sozialwissenschaft geblieben da drin, in dem, wie es dann umgesetzt wurde? Das, was Cora Balthussen mit reingebracht hatte.
Ja, also ich glaube, das lässt sich halt so schwer rekonstruieren, weil sie eben nichts geschrieben hat und weil es vor allen Dingen wenige Zeitzeugenaussagen gibt noch dazu. Und es ist ein bisschen mühsam herauszudestillieren, aber Cora Balthussen war geprägt durch die Human Relations Bewegung. Das war damals eine wichtige Bewegung, die eigentlich sagen wollte, wir wollen die Arbeitswelt humaner gestalten. Und auch da wäre wieder etwas Sozialwissenschaftliches da drin, wenn man diese Diskussionsfäden anschaut. Im Deutschen waren da eher so diese Psychotechniken, die deutsche Psychotechnik zu sagen, wie optimieren wir? Aber das war nicht der Diskurs, wo sich Cora Balthussen drin wiederfand, sondern es gab eine große Tagung in Nimwegen zu dieser Zeit 50er Jahre, wo es eben darum ging, wie machen wir Arbeit eigentlich menschengerechter?
Tina, da wenn ich dich nochmal fragen darf, welcher sozialwissenschaftliche Anteil fehlt dir? Hast du an was Bestimmtes gedacht?
Nee, ich habe eben gedacht, weil das so stark gemacht wurde, dass da jetzt auch Rückbezüge hier passieren. Also dass hier zum Beispiel die sozialwissenschaftlichen Möglichkeiten nutzt, um Verstehenswege zu öffnen. Also die Art und Weise, wie zum Beispiel auf Fälle geguckt wird, auf Sprache geguckt wird, auf Lebensbedingungen geguckt wird. Also was bringt sie da unter oder hat sie da untergebracht? Und das kann ja dann auch quasi als Professionswissen in diese Ausbildung auch implizit eingeflossen sein. Das mag ja sein, also dass sie etwas geschult hat an Fähigkeiten, Fertigkeiten, an bestimmten Blicken, die sich aus der Sozialwissenschaft speisen. Aber mich hätte jetzt einfach interessiert, welche sind es denn?
Sie war sehr pragmatisch. Das kann man auch noch dazu sagen. Also auch, und es gibt eine andere Zitationspraxis in diesen Jahren. Also wenn ich irgendwo etwas finde, dann sehe ich, sie hat John Dewey gelesen und rezipiert. Mit dem Pragmatismus, aber auch dem Demokratieverständnis, dem US-amerikanischen, was sehr viel individualistischer war. Aber das wird nicht ausgewiesen als Zitat. Also es ist sehr, sehr schwer, diese Stellen überhaupt zu finden, zu sagen. Und das ist eher Zufallstreffer zu sagen, ah, okay, das ist ein Zitat, aha. Und wo ist es denn und in welchem Kontext steht es denn? Das ist relativ mühsame Forschung. Und ja, an manchen Stellen ist es gelungen, das hinzubekommen. Du vielleicht erstmal.
Also dann würden wir jetzt davon ausgehen, dass das Einfluss nimmt, aber sie es eben nicht als solches ausgewiesen hat.
So, genau. Und sie sagt halt auch, es ist überhaupt erstmal anzufangen. Also liebe Deutsche, lest nicht noch mehr Bücher und sagt nicht noch perfektionistischer und noch mehr Theorie, sondern wichtig ist erstmal auch ins Tun zu kommen. Die Wissenschaft ist wichtig und es ist sehr wichtig, eben sich wissenschaftlich zu verorten und auch wissenschaftliche Bezüge herzustellen. Und das lässt sich sehr gut eben auch als Professionalisierungsprozess beschreiben, weil sie sagt, die Wissenschaft ist wichtig, aber man kann es nicht nur theoretisieren. Man muss halt auch wirklich ins Tun kommen. Und es geht um den Menschen und um die Beziehung. Und was auch noch ganz, ganz wichtig war und was sie, glaube ich, unterschieden hat von anderen, war dieser anthropologische Effekt, den sie reingebracht hat, oder die Anteile, zu sagen, das Menschenbild ist ein ganz wichtiges, und das war wieder katholisch geprägt, dieses Menschenbild.
Aha, also bei dem, was du sagst, da kommt ja einmal die Haltung von Carl Rogers durch, also weg von Methode und Technik, Theorie im Hintergrund wichtig, aber er hat sich auch immer strikt gegen Methoden und Techniken gewandt, das höre ich daraus. Katholische Kirche, ja, katholisches Menschenbild. Was genau hatte Cora Bartelsen denn für ein Menschenbild und konntest du rausfinden sozusagen, du hast es jetzt immer mal wieder angesprochen, wie das katholische Milieu auf sie gewirkt hat. Ich habe zum Beispiel auch gerade gedacht, 60er Jahre, katholische Kirche, wie war das denn als Frau zu der Zeit? Ja, also wie
ja, das ist ganz spannend, auch wieder so viele Anschlusspunkte. Also als Frau, sie war da in dem niederländischen Umfeld, das waren diverse Stiftungen oder Verbände und Einrichtungen, war sie die einzige Frau irgendwo als in einer Leitungsfunktion. Um sie herum nur Männer. Das war ein Zeitzeugenaussage, als ich fragte, ja, war es denn linkskatholisch? Und ich musste mich auch erstmal so ein bisschen reingraben, was sind denn diese Begrifflichkeiten? Aber nein, linkskatholisch war diese ganze Bewegung nicht. Das wurde auch von mehreren Interviews deutlich zurückgewiesen. Aber wir waren so links, wie man als Katholikin sein konnte, sagte diese Zeitzeugin. Also eher links, aber nicht linkskatholisch. Das sind schon wieder Unterschiede. Und die jetzt so im Nachhinein, also es ist so viel, das auseinander zu sortieren und zu gucken, was das bedeutet. Aber sie hat sich, in den 50er Jahren gab es eine Veröffentlichung, wo sie Co-Autorin war, wo es eben darum ging zu sagen, wie verändert sich eigentlich eben dieses Menschenbild? Und da geht es auch gegen eine paternalistische Fürsorge oder Wohlfahrtspflege, nämlich zu sagen, ich sorge für jemanden, ich komme von oben, ich bin wohltätig, ich weiß, was besser ist und deswegen machen wir das. Hin zu einem, eben dieser theologische Begriff der Ebenbildlichkeit Gottes und damit auch einer Ebenbildlichkeit des Nächsten. Wir sind eigentlich alle auf gleicher Augenhöhe. Und diese, deswegen kann ich nicht mehr paternalistisch fürsorgerisch entscheiden, sondern ich muss eigentlich diskutieren, was wäre, wir würden es vielleicht heute sagen, die eigene Expertise für die Lebenswelt. das wäre die heutige Formulierung, aber in diesem katholischen Milieu halt, ne,
bitte? Partizipation in der Hilfe.
Partizipation, genau, und zu sagen, wie können wir gemeinsam diesen Hilfeprozess gestalten? Das war aber übergreifend im Casework, Hilfe zur Selbsthilfe war so der, ich bin helfend und stülpe über, sondern ich empowere als Hilfe zur Selbsthilfe.
Ich hänge noch so ein bisschen an diesem Satz, Henning, den du mir am Anfang zur Verfügung gestellt hast und würde jetzt gerne hören, Volker, wie würdest du das denn interpretieren? Also ist Supervision ein Entwicklungsprozess, der andere zu Unabhängigkeit führt oder führen soll? Ist das so ein Ziel? Ist das ein Dogma? Wie würdest du es einschätzen? Oder wie ist auch die Einschätzung von Cora Balthusen? Also wie hängt das zusammen?
Ja, das ist schon der Diskurs damals gewesen, auch, also der Diskurs über die individualisierte Sozialarbeit, der startet ja schon in den späten 20er Jahren oder zweiten Hälfte 20er Jahre in der Weimarer Republik, ist aber dann komplett mit ins Exil gegangen und abgebrochen durch das NS-Regime. Und da war die Frage, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Ja, macht gar nichts.
Mach nochmal die Frage.
Aber lass uns doch mal so ein bisschen eher auf das Aktuelle gucken. Also ist das heute noch stimmig? Also wenn wir überlegen, welche Einflüsse hat Cora Balthusen auf die Supervision damals gehabt, okay, ne? Da kann ich nachvollziehen. Aber was heißt das für uns heute? Und ist das ein Satz, der heute stimmt in der Form?
Ach genau, andere zur Unabhängigkeit. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden wieder. Dankeschön.
Ja.
Das war, also was damals im Diskurs immer wieder gesagt wurde und auch in den 50er Jahren, wir brauchen urteilsfähige Sozialarbeitende, die gewissermaßen selbstständig arbeiten können, die im Einzelfall auch Entscheidungen treffen und nicht abhängig sind und sagen, ja, ich gebe es in dieser Amtshierarchie vielleicht auch weiter und sage, sag mir doch, was ich tun soll und ich treffe keine, also es ging um diese Urteilsfähigkeit und damit ist ja auch eine Unabhängigkeit gemeint, zu sagen, wie kann ich eigentlich da verantwortlich agieren? Und ich finde, das ist heute wieder ein Thema. Es ist gerade da ein Thema, wo standardisiert wird, wo anhand von Qualitätshandbüchern eigentlich nicht mehr auf den Einzelfall geschaut wird, sondern zu sagen, wir arbeiten hier nach dem Standardprinzip. Auch da brauchen wir eine Urteilsfähigkeit. Wenn ich mir Situationen im Jugendamt anschaue, wo immer wieder die Fragen sind, nehmen wir ein Kind in Obhut, nehmen wir es aus der Familie heraus oder können wir es in der Familie lassen, dann muss ich urteilsfähig sein, muss entscheiden und das muss eigentlich ich entscheiden. Ja, vielleicht in einer Fallkonferenz, aber als Fallführender bin ich da in einer, muss ich ein Urteil abgeben.
Ja, gerade dazu nur einmal ganz kurz. Das ist richtig, aber wenn, aber muss es nicht, das ist eine andere Perspektive darauf, muss es denn nicht auch ein Stück weit standardisiert sein, sodass die Entscheidungen eben nicht so sehr abhängig sind von der Person und deren persönlichen Wertmaßstäben und deren persönlichen Einschätzungssituationen und zu deren eigenen Fähigkeiten, etwas zu sehen oder auch nicht zu sehen, sondern ist es nicht gerade in solchen besonders sensiblen Prozessen wichtig, dass es eine Form von Orientierung gibt, also was sind Red Flags in so einem Fall, worauf muss ich achten, dass es eben nicht nur an der Person hängt. Natürlich muss dann hinterher eine Entscheidung getroffen werden von der fallzuständigen Person, aber reicht denn die Person aus? So klang das jetzt für mich ein bisschen. Also oder ist es nicht wichtig, da auch eine Rahmung zu etablieren, die sich dann zum Beispiel aus wissenschaftlichen Erkenntnissen speist, ne? Wenn die und die Auffälligkeiten sind, dann gehört das zumindest auf so eine Ampelliste für die Fallverantwortlichen, dass man abschätzen kann. Also, ne? Und in der Masse führt es dann zu der Einschätzung, hier liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, weil sonst bleibt es doch sehr willkürlich.
Genau, also es darf natürlich nicht willkürlich sein und es darf nicht dem Einzelnen allein überlassen bleiben. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber wenn ich mir Digitalisierungsprozesse angucke und Qualitätsprozesse, die immer kleinteiliger werden, dann ist das die andere Seite vom Pferd zu fallen. Und zu sagen, ja, dann arbeite ich nur noch Checklisten ab und habe eben kein eigenes Urteil mehr, sondern versuche zu gucken, Checkliste, ja, so und so und so. Und je kleinteiliger es wird, desto weniger muss ich mir ja selber Gedanken machen. Und dann konterkariert das Profession, nämlich dass eben dieses, wie kann eigentlich im individuellen Fall Krisenbewältigung erfolgen, wissenschaftlich fundiert. Das ist ja, das sind ja wesentliche Merkmale des Professionsbegriffes. Und wenn ich das eigentlich alles wegnehme, wenn ich es nur noch auf Tools zurückführe oder auf Werkzeuge, auf Standards, auf Checklisten, die ich abarbeite, dann ist es keine Profession mehr.
Also du sprichst jetzt über die Technokratisierung sozusagen, ne? Also diese Tendenz dahin.
Ja. Also ich lese auch diese Unabhängigkeit habe das eher so gelesen, gerade weil du auch davon gesprochen hast, die Deutschen sind zu abhängig, unabhängiger von Autoritäten zu werden. Also so habe ich es geschichtlich eher gelesen und den souveränen Umgang mit Autorität als Sozialarbeitende einzuüben. Also ich habe jetzt gerade und ich würde auch beides sagen, ja, ich finde diese Red Flags wichtig, ne? Also wann müssen Kindeswohlgefährdungen gemeldet werden und so weiter, wobei das ja schon hoch interpretationsbedürftig ist und haltungsabhängig. Aber ich erinnere mich an eine Studierende, die erzählte, sie macht ihr Praktikum in einer Kita und es geht um ein Kind, das sich in Augen der Erziehenden dort schwierig verhält. Und die Idee ist nun, ihn, wenn er einen aggressiven Ausbruch hat, ihn so wie er ist in den Hof zu stellen und so lange dorthin zu stellen, bis er wieder ruhig ist. Idee der Fachberatung, / Supervision. Und alle im Team nicken und die Studierende steht auf und sagt, das mache ich nicht mit, ich gehe jetzt zur Leitung. Ist zur Leitung gegangen, hat gesagt, das und das wird gerade besprochen, das mache ich hier nicht mit und das hört auf oder ich mache das öffentlich. Wäre das im Sinne von Cora Baltussen, habe ich gerade gedacht?
Ja, es ist ein super mutiges Handeln, auch noch in der rangniedrigsten Position da aufzustehen und zu sagen, das geht nicht. Und jetzt muss man halt überlegen, geht es vom Menschenbild her nicht, geht es sozialwissenschaftlich nicht, ist es psychologisch nicht verantwortbar, aber eben diese Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, für die Hilfebeziehung, für andere, auch für die gesamte Gesellschaft. Das wiederum,
dann spricht sie doch von Mündigkeit im Grunde, oder nicht?
Findet bei mir Anklang. Der Begriff von Mündigkeit, ja. Ja, von Mündigkeit. Und ich würde da hinzufügen, also im Rahmen der Menschenrechtsprofession, ja. Also soziale Arbeit auch als Menschenrechtsprofession. Also in einem diktatorischen, autoritär gestimmten Regime wäre das pädagogische Handeln ja durchaus angebracht gewesen, ja. Aber wenn man das Menschenbild hat, an Menschenrechte glaubt, soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession ansieht, und so lese ich Cora Baltussen, dann geht es schon mal gar nicht. Und aus modernen, oder auch gar nicht modernen, aus psychologischen, sozialwissenschaftlichen Gründen auch nicht.
Aber wenn ich es richtig verstehe, also auch nochmal auf diesen Ursprung von Supervision in diesem Kontext und Cora Baltussens Einwirken geschaut, dann würde es nicht möglich sein, sozusagen Supervisor oder Supervisorin zu werden, ohne vorher eine Casework oder ähnlich gelagerte Ausbildung zu haben. Also man muss, wenn man in diese zweite Ordnung möchte, die erste erst durchlaufen. Ist das so?
Das war damals der Diskurs, ja, zu sagen, also es müssen eigentlich sehr erfahrene, sehr gute Caseworker sein, die dann SupervisorIn werden. Und erst später hat sich dann die Supervision von dieser sehr engen Verbindung angefangen zu lösen und auch andere Felder entdeckt.
Aber es ist ja nach wie vor, es ist ja nach wie vor ein Aufbau. Also es braucht ja erstmal eine grundständige erste Ausbildung. Du kannst ja nicht sagen, nach dem Abi, ich werde jetzt Supervisorin. Das geht ja nicht, sondern es ist ja, das wird dich keiner aufnehmen, sondern du brauchst ja, und das hat sich dann also verstetigt, nach wie vor eine grundständige erste Ausbildung als Supervisorin. Ja,
und es geht auch um Persönlichkeit, um eine reife Persönlichkeit. Auch das ist mal, also dieser Supervision, Reflexion als Persönlichkeitsbildung ist auch ein Motiv, was immer wieder vorkommt.
Aha, in einem Zitat in deinem Buch steht, meine ich, also wer Supervisor, Supervisorin werden will, muss selbst ein Meister sozialer Arbeit sein. Das ist aber nicht von Cora Baltussen, sondern von jemand anderem. Das habe ich jetzt vergessen. Aber das
zählt ja, das war der Diskurs einfach damals, dass man also eigentlich erst Erfahrung haben muss in Casework, dass man dann auch SupervisorIn sein kann.
Aha, und jetzt mal eine Frage an euch beide, seht ihr das auch so?
Ich glaube schon, also du musst ja anschlussfähig sein für bestimmte Aspekte, die Supervision ausmachen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du anschlussfähig bist, ohne vorher bestimmte Grundlagen ausgebildet zu haben. Und in welchem Rahmen das jetzt stattfindet, also ich weiß nicht, ob es dann unbedingt eine Sozialarbeiter-Weiterbildung sein muss oder also was das sein muss, da würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht so gerne drauf festlegen, ohne mich da noch mehr mit zu beschäftigen. Aber es braucht ja eine Form von Entwicklung, auf die dann erst aufgebaut werden kann. Also du kannst ja auch nicht als angehende Ärztin dein praktisches Jahr machen, bevor du den grundständigen Studiengang gemacht hast. Du musst ja einfach bestimmtes Praxis- und Professionswissen erstmal mitbringen.
Gab es nicht?
Ja, also, da würde ich auch mitgehen. Ja, also ich würde auch mitgehen. Also auch allein diese ethischen Aspekte zu sagen, zu einer Profession gehört für mich immer auch eine ethische Verortung. Und es gehören aber auch einfach diese ganzen kommunikativen Kompetenzen dazu, die ich irgendwie ausgebildet haben muss. Ob das nun ein Studium der sozialen Arbeit sein muss, das würde ich so nicht unterschreiben, aber wo auch immer ich es gelernt haben muss, zu sagen, ich muss mit Menschen kommunizieren, ich muss eine Vorstellung von Mensch, von Gesellschaft, von Sozialwissenschaft haben, von auch psychologischen Prozessen. Ich brauche eine ganze Menge Wissen vorneweg, bevor ich als Supervisor oder Supervisorin arbeiten kann, weil es dann auch in der Situation der Supervision ja so ist, zu sagen, da kann ich nicht nach dem Schema vorgehen, sondern ich muss einfach auf ganz viele Wissensreservoire zugreifen können.
Damit du handlungsfähig bist, sonst bist du sonst bist du ja immer der Situation irgendwie ausgesetzt und weniger in der Lage zu steuern, als du es sein wirst, wenn du entsprechende Wissensbezüge herstellen kannst.
Aber wenn ich jetzt nochmal kritisch fragen darf, ich kann ja auch SupervisorIn werden, ich muss dafür ja nicht zwangsläufig soziale Arbeit oder Psychologie studiert haben, ich kann ja auch Betriebswirtschaft, Soziologie. Aber würde es für euch Studiengänge geben, wo ihr sagt, die sind nicht geeignet als Vorbildung?
Also ich würde sagen, aber wie gesagt, ohne das jetzt vorher nachgedacht zu haben, das ist eine ganz spontane Äußerung, von der ich vielleicht später zurücktrete, wenn ich drüber nachgedacht habe, weiß ich noch nicht. Aber jetzt würde ich sagen, erstmal so naturwissenschaftliche Studiengänge, da kommt das eher nicht vor, dieser Teil, Gesprächsführung, sich mit Sozialwissenschaften auseinanderzusetzen, mit sozialen Bezügen, Beziehungen, alles, was da eben mit zusammenhängt, die sind für mich raus, ne? Weil das muss ja schon irgendwie geschult sein vorher.
Ich würde umgekehrt vielleicht ergänzen, also von den Studiengängen her, würde ich dir sofort zustimmen. Und umgekehrt, aber man lernt ja nicht nur im Studium. Also das ist die Frage, wo habe ich was wie gelernt? Und deswegen will ich jetzt nicht sagen, wer ein naturwissenschaftliches Studium absolviert hat, ist per se ausgeschlossen, sondern mir geht es eher darum zu fragen, kann ich das und woher, andersrum, wo habe ich es gelernt, aber wichtig ist, dass ich es irgendwie kann.
Ja, das sehe ich anders, weil wenn wir Professionen sein wollen, dann braucht es das akademische Wissen und dann kommt es auch darauf an, welches akademisches Wissen haben wir denn, und das sollte dann ja in dem Bereich sein, in dem wir uns als Profession etablieren wollen, und dann kannst du Mathe-Genie sein, aber wenn du nicht in der Lage bist, ein Gespräch oder eine Beziehung herzustellen, weil du das eben nicht gelernt hast oder das vielleicht auch als Person nicht mitbringst. Also wir können, finde ich, nicht an der Stelle Abstriche machen, weil wir uns dann deprofessionalisieren würden. Also wenn wir anfangen zu sagen, kann ja sein, dass der das irgendwo gelernt hat, aber wie kontrollierst du das dann? Also wie ziehst du denn die Grenze oder die Linie? Das finde ich ganz, ganz schwierig.
Ja, finde ich auch. Ich bin also grundsätzlich zu 93% bei dir. Ich habe mich gerade gefragt, wie kontrolliere ich, ob jemand gut in Beziehung gehen kann? Weil das sagt er mir durch den Studiengang nicht.
Nee, das stimmt. Aber umgekehrt kann ich davon ausgehen, wenn es nicht geschult wurde, dann ist es vielleicht zufällig da, weil die Person das mitbringt. Aber ich kann davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Und irgendwo musst du eine Grenze ziehen und irgendeine Form von Sortiersystem einbinden.
Ja.
Und es gibt ja auch Prüfungen, Abschlussprüfungen und so weiter. Und dann hast du zumindest erstmal das theoretische Wissen. Und ob der das dann kann oder nicht kann, das zeigt sich dann in der Weiterbildung.
Gutes Argument, aber wir gucken ja auch aus einer ganz bestimmten Supervisionsrichtung darauf, ja, also die sich mit diffuser Beziehungsarbeit beschäftigt. Davon sprichst du ja auch in deiner Promotion. Da gibt es ja auch andere Theoretiker, ja, die funktionale soziale Arbeit und Beratung in den Vordergrund stellen. Die sind aber ja nun gar nicht im Sinne von Cora Beuteson, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Ja, würd ich auch so sagen. Ja. Also man kann natürlich auch Supervision betreiben als ich bin neutral, ich sage, ich weiß nichts und ich muss auch nichts verstehen. Ich kann einfach durch bestimmte Fragetechniken hilfreich sein. Das würde ich so nicht unterschreiben wollen und teilen. Gerade diese Neutralitätsfrage finde ich sehr, sehr schwierig in bestimmten Dilemmasituationen. Und bei bestimmten Fällen, da kann ich nicht mehr neutral bleiben und da muss ich Farbe bekennen, wenn es zum Beispiel um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht, was in der Supervision möglicherweise angesprochen wird, aber wo ich sage, nein, das kann ich nicht unwidersprochen stehen lassen, da kann ich nicht neutral bleiben, weil ich da einen Standpunkt habe. Zum Beispiel hatte ich mal einen Fall im Jobcenter, wo es um sogenannte Armutsflüchtlinge und Migration ging und wo dann tatsächlich eine bestimmte, ja, Ressentiments geäußert wurden. Das Schöne ist ja, dass es geäußert wurde, das kann man so sagen, aber umgekehrt kann man das ja auch nicht dann so stehen lassen und sagen, ah, das ist ja interessant, ja, okay, dann gucken wir mal nach einer Lösungsorientierung und wie sie aus der Situation, wie sie da weiterarbeiten können. Das reicht mir nicht aus an der Stelle.
Aha, interessant.
Dann wäre es ein Korrektiv.
Bitte?
Ein Korrektiv oder welche Funktion hätte das dann in dem Moment?
Ja, zumindest eine, das kritisch zu hinterfragen und zu gucken, können wir das so stehen lassen? Passt das eigentlich zu den Werten, die soziale Arbeit vertritt, oder eine soziale Arbeit, die eben den Nächsten als, jetzt wieder bei der Anthropologie, die den Nächsten als ebenbildlich sieht? Und dann kann ich ja schlecht sagen, naja, das ist jemand mit einem Migrationshintergrund und wird als Wirtschaftsflüchtling gestempelt und liegt hier in der sozialen Hängematte, wären dann vielleicht so Begriffe, die dazu kommen. Da kann ich sagen, das passt ja aber nicht zu diesem Menschenbild, dass das ein Nächster oder eine Nächste ist.
Möglicherweise ist es dann nur dein Menschenbild oder das, was Cora Balthusen auch vertreten hat und das nicht das Menschenbild der dort in der Supervision sitzenden Personen widerspiegelt.
Ja, definitiv nicht. Aber ja, dann würde ich mich doch auch nach den allgemeinen Menschenrechten, wenn ich mich auf diese Basis, auf dieser Basis verorte, dann würde ich doch irgendwie schauen wollen oder das zumindest kritisch diskutieren wollen und zu sagen, was haben wir denn für unterschiedliche Menschenbilder und wie kommen sie zu ihrem Menschenbild und passt das eigentlich zu einer Form der sozialen Arbeit?
Ja, aber was du so ansprichst, ist ja ein ethischer Bezugsrahmen. Also zu sagen, es gibt hier bestimmte ethische Paradigmen, an denen wir uns orientieren und woraus wir dann moralische Handlungen ableiten. Und das, dann wärst du in dem Moment ein Korrektiv.
Dann wäre ich ein Korrektiv in dem Moment, ja.
Das bringt mich zu einer wichtigen Frage, wo wir bei Ethik und Menschenbildern sind, Volker. Du stellst selbst die Frage, die mich auch brennend interessiert. Was ist durch die katholischen Impulse der Supervision im bundesdeutschen Nord- und Südwesten unbemerkt, unreflektiert in die Wiege gelegt? Da steckt ja auch was Kritisches drin, wenn ich es richtig gelesen habe, ne? Also unbemerkt, unreflektiert, das kann ja auch was sein. Was müssen wir sozusagen bemerkbar machen und erhellen und reflektieren?
Ja, das wäre eine schöne Forschungsaufgabe, das überhaupt bemerkbar zu machen. Also ich kann es ja erstmal nur als Frage zu sagen. Also ich kann sagen, so, es gab da einen starken katholischen Impuls und ich glaube, also ich will nicht sagen, dass es unreflektierte KatholikInnen waren, also für sich selber im Glauben, die haben viel über ihren Glauben nachgedacht. Ich glaube aber, dass es so selbstverständlich ist, dass sie einen bestimmten Habitus hatten zum Beispiel, dass natürlich irgendwie das gar nicht zu erwähnen gewesen ist, dass man miteinander gebetet hat, als ein Beispiel. Oder dass es überhaupt nicht zu erwähnen ist, eine bestimmte hierarchische Vorstellung auch in der Supervision von Meister und Novizin zum Beispiel.
Ja, oder gerade von Mann und Frau hätte ich.
Oder von Mann und Frau. Also zu sagen, gerade dieses Neotomistische, was damals noch war am Anfang, zu sagen, welche Rolle hat der Mann und die Frau, die dem immer irgendwie ein bisschen nachgeordnet ist. Emanzipation, ja, ging für Frauen, aber immer nur im katholischen Rahmen, also nur bis zu einem bestimmten Punkt. Nämlich solange der Mann immer noch da war, also etwas höher gestellt war. Solche Sachen, denen auf die Spur zu kommen, ist also jetzt auch über diese lange Geschichte natürlich ein bisschen knifflig. Das würde vielleicht anschließen an Miriam Bredemanns Dissertation über diese Geschlechterverhältnisse im Diskurs der Supervision. Aber das sind Anknüpfungspunkte, die ich nicht mehr geleistet habe.
Aha, bisher. Okay. Also das, sozusagen, da gibt es keine Erkenntnisse wie Cora Balthusen. Und das wäre jetzt sehr spannend, wie sie in der Casework eine Frau beraten hat zu der Zeit, die sich von ihrem Mann trennen wollte. Oder die gesagt hat, ich möchte studieren gehen oder eine Ausbildung machen.
Es gibt ja leider wenig Aufzeichnungen, das sagtest du ja auch, Volker. Das ist schade.
Ja, aber es gibt zum Beispiel eine spannende Zeitzeugin-Aussage, die sagte, also meine Forschung war ja auch stark zu der Zeit, als diese ganzen Missbrauchsstudien in der katholischen Kirche eine nach der anderen aufploppte. Und da sagte eine Zeitzeugin, ach, Cora Balthusen wusste das alles. Das sagte sie jetzt aber auch mit 60 Jahren Abstand und ging dann auch nicht weiter ins Detail. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Gespräche, Diskurse über irgendetwas gab, dass das aber unaussprechbar war, dass das ein Tabu war, was weder gegen die kirchliche Hierarchie noch in der Gesellschaft überhaupt aussprechbar war, was aber vielleicht trotzdem irgendwie ein Thema war, was vielleicht in sehr, sehr kleinem Kreise nur besprechbar war.
Aber das wäre ja das Gegenteil von Unabhängigkeit, ne? Oder das Gegenteil von Mündigkeit. Oder die Frage ist eben auch Zeitgeist, meinst du, ne? Also wie ist das, was war möglich, wem wurde zugehört, wer durfte was sagen, diese Fragen.
Ja, unabhängig, also so viel Emanzipation, wie es im Rahmen der Kirche ging. Das war auch die Position der katholischen Frauenverbände. Also wie weit geht es, solange bestimmte Rollen oder auch hierarchische Verhältnisse, eben auch Mann-Frau, Geschlechterverhältnisse, unangetastet blieben? An einem bestimmten Grade ging das. Erwerbstätigkeit ja, aber eben.
Ja. Aber was würdest du denn jetzt sagen, weil das ist für mich jetzt noch nicht so hundertprozentig rausgekommen, was ist denn die große Leistung, die Cora Balthussen vollbracht hat für die Supervision? Also nach ihr ist ein Preis benannt worden.
Ja, also ich würde einfach sagen, unter anderem, sie hat erstmal die Tür geöffnet für eine Supervision in der katholischen Welt und damit auch eine ganz große Multiplikationsstelle gehabt. Sie hat eben dieses Menschenbild mit reingetragen, dieses katholische Menschenbild.
Die Verknüpfung mit Wissenschaft, ne? Das hattest du schon.
Und die auch Verknüpfung gehört. Mit Wissenschaft, die Professionalisierung, aber es waren alles so Wurzelkeime. Das war nicht jetzt ein großes, sensationelles Modell. Sie hat dieses sozialwissenschaftlich inspirierte aus Chicago mit rübergebracht und eben, sie hat, das lässt sich nachweisen in den Curricula, die sie da auch gerade in Nimwegen hat und die sie dann ja auch wieder weiter mitgenommen hat nach Münster. Da hat sie viel von Charlotte Towle übertragen und halt auch angepasst und damit eben auch diese soziologische Schule der Universität von Chicago mit transferiert. Aber das war alles nicht so wunderbar begründet und als geschlossenes theoretisches Konzept und das macht es sehr mühsam, das rauszudestillieren, sondern ich würde sagen, das Tolle war, und das sieht man eigentlich erst so im Nachgang an dem, was sich dann in der Akademie für Jugendfragen entwickelte und eigentlich auch in Nordrhein-Westfalen, wo sie auch an anderen Stellen gewirkt hat, dass daraus etwas entstanden ist. Sie hat gewissermaßen die Saat gelegt, könnte man sagen. Mm. Und diese Saat konnte aufgehen. Und das ist, finde ich, eine große Leistung.
Mm-hmm. Ja.
Mhm, mhm. Wie erlebt ihr das in einer deiner Vorträge, Volker, hast du als These aufgeworfen, im Sinne Cora Balthussens, soziale Arbeit ist die Begegnung gleichwertiger Nächster. Wenn ihr so an eure eigenen Supervisionsprozesse im sozialen Bereich denkt, wie erlebt ihr das?
Also, wenn du mich jetzt so anguckst, Henning, ich erlebe das in den meisten Fällen nicht so. Also das ist nicht das, was sich zumindest in den Sprechakten oder in der Art der Falldarstellung transportiert.
Kannst du das ein bisschen beispielhafter erläutern?
Also, was ich oft wahrnehme, ist eine Unterscheidung zwischen den Professionellen und den Klienten, die sich durch die Hilfsbedürftigkeit irgendwie manifestiert, im Sinne von, weil du Hilfe brauchst, bist du eben nicht neben mir. Aha. So.
Also eine Form der Distinktion und Abgrenzung.
Würde ich schon sagen.
Ja. Okay. Mhm. Volker, wie erlebst du das?
Ich überlege, das hängt, glaube ich, auch vom Feld und vom Träger ab. Also es gibt, gibt mit Sicherheit sehr viel, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch kleinere Vereine und Träger der sozialen Arbeit, die da sehr viel dichter dran sind und sehr viel partizipatorischer arbeiten und sehr viel stärker auf Augenhöhe. Und es gibt andere Stellen, vielleicht ist es auch mehr die behördliche Sozialarbeit, vielleicht als anderes Spektrum, wo sehr viel mehr diese Distinktion, dieses Gefälle, dieses der Leistungsempfänger, die Leistungsempfängerin, so ein Denken drin ist.
Der sogenannte, habe ich mal gehört, der sogenannte Jugendamtsadel, wo dann jugendamtsmitarbeitende Familien beschreiben, die seit über mehrere Generationen dem Jugendamt bekannt sind.
Ich kenne das als Sozialhilfeadel. Ja. Und ja, da würde ich dir schon zustimmen. Ich kann mir vorstellen, dass das tendenziell da eher auftaucht. Aber der stark bürokratische Rahmen macht es ja eigentlich im Grunde nach sogar leichter, die Personen als Bürger und Bürgerinnen wahrzunehmen, weil es ja eine viel, viel klarere Rahmung gibt. Die Beziehung ist eben doch stärker bürokratisiert in der Regel. Da wäre es eigentlich sogar leichter, finde ich. Würde ich behaupten, so ein Gleich zu Gleich. Aber andererseits ist natürlich in Verwaltung auch häufig, dass ich sitze auf der Seite des Schreibtisches und du bist eben auf der anderen. Mhm. Also dieses der andere, ne, diese Prozesse von Othering, ne, die kann ich mir vorstellen, sind da schon auch nochmal stärker gegeben und das hat was mit Machtverhältnissen zu tun. Wer entscheidet denn?
Im Jugendamt ist immer auch ein Kontrollaspekt oder auch bei anderen Stellen, wo es um Leistung geht, ist immer ein Kontrollaspekt mit drin und dann bin ich auch in der hierarchischen Position zu entscheiden, ja oder nein.
Aber Volker, ich erlebe es auch gerade in kirchlichen Einrichtungen ganz deutlich, dass ein Unterschied gemacht wird. Nicht nur in der behördlichen Arbeit, sondern also dieses, ich bin in der Lage, dir zu helfen und du bist mein Schützling und das bringt mich in eine, ich weiß nicht, wie beschreibe ich diese Position, in eine irgendwie, ich habe jetzt so Farben vor Augen, so ein bisschen goldene, glitzernde Position. Ich bin der gute Helfer, der gute Samariter und du bist eben derjenige, dem ich helfen muss. Und
du musst dankbar sein,
wenn du das nicht bist. Du musst dankbar sein, dieser Teil. Und, auch so, weil ich auf dieser Seite bin und der Helfende bin, bin ich irgendwie heile und heilig und gut. Und du bist das auch. Und wenn du dich drauf einlässt, dann bringe ich dich schon dahin. Dann wird das schon. Also sowas, weißt du, sowas Foucault als Pastoralsmacht beschreiben würde. Sowas erlebe ich schon auch. Ne? Moment, mir ist noch wichtig, dann auch zu sagen, dass das nicht durchweg und bei allen so ist, sondern dass es sehr personenabhängig ist.
Mhm. Aber da wären wir da bei dem unreflektierten, verdunkelten, bestimmten kirchlichen Habitus, der mit in die helfenden Berufe eingezogen ist zum Teil. Also ich erinnere mich an eine Einrichtung, der ich mal gearbeitet habe. Da hing so ein kurzer Spruch an der Eingangstür. Ja, komm her, also es war eine stationäre Einrichtung. Nach dem Motto, ich kann es nicht direkt zitieren, aber komm her, mein Kind, wenn du über diese Schwelle trittst, ist dir alles vergeben. Das ist ja so impliziert, ne? Du bist schuld daran, dass du hier bist, aber hier kannst du sozusagen, vergebe ich dir erstmal und du startest neu, was ja eine völlig individualisierende, oder sind alle Kinder und Jugendlichen dran vorbeigegangen? So, ja. Ich auch. Ich bin auch dran vorbeigegangen, ja. Aber das ist ja eine völlig individualisierende Sichtweise auf die Problemlage.
Und das erlebe ich zum Beispiel auch, diese individualisierende Sichtweise auf Problemlagen. Das begegnet mir immer noch. Und wenn ich dann höre, dass Cora Baltussen eigentlich da schon für eingetreten ist, gerade im Casework zu sagen, es gibt hier diese gesellschaftlichen Zusammenhänge, bin ich doch immer wieder überrascht, dass in der Praxis manchmal davon ausgegangen wird, dass es reicht, wenn die Person sich verändert. Also, ne, das Innen. Also wenn das Innen bearbeitet wird, dann sie muss halt die Schritte machen dann. Und das wird total ausgeklammert, dass es Sozialisationsprozesse gibt, dass es Regeln gibt in bestimmten Kulturen. Also und damit Kulturen meine ich auch, was weiß ich, das Arbeitermilieu oder, ne, ich habe gerade darum, deswegen komme ich drauf, Anleitung ein anderer zu sein, von Edouard Louis gelesen. Und da beschreibt er das ja schon ziemlich eindrücklich, was eben denkbar war für seine Eltern in dieser französischen Kleinstadt, in diesem französischen Dorf und was eben nicht denkbar war, welche Handlungsmöglichkeiten die überhaupt hatten. Und das waren ja eben die Umstände, in denen die waren. Also und da gab es ein Regelwerk, ne? Wie verhält man sich hier, wie kleidet man sich hier, wie redet man hier, was isst man hier, wie drückt man sich aus und so weiter. Und das ist ja das Außen. Dann kannst du noch so oft sagen, warum hat die sich schlagen lassen, warum ist die nicht gegangen? Aber das ist ja erstmal die Welt, in der sie lebt. Das ist die Kultur, in der sie lebt. Und ich finde, das verschwindet dann so schnell, wenn man davon ausgeht, dass die Person sich nur innen ändern muss. Und das begegnet mir schon immer wieder in Supervision. Du musst eben nur innen etwas ändern.
Ja, das auch. Da würde ich dir zustimmen.
Ja, das war also auch damals schon der Diskurs, Hilfe zur Anpassung an die Gesellschaft. Also das ist dieses individualistische, psychologische Verständnis zu sagen, die Leute, die Probleme haben in der Welt, die müssen sich eigentlich nur ein bisschen besser anpassen. Und Casework als Hilfe zur Anpassung könnte man, also so wurde es damals genannt. Das würde ich jetzt natürlich andersrum auch sagen, ja, als vielleicht irgendwie Zurichtung als, also auch als Regierungsform, zu sagen, ob nun Pastoralmacht oder Gouvernementalität, du musst nur wollen, genau wie die tollen dressierten Affen, sagen wir mal, wir sind Helden, dazu zu helfen, dass du doch nur wollen musst.
Das ist spannend.
Die Linie gab es halt auch, ne? Das wäre nicht diese Unabhängigkeit, sondern das wäre das. Aber auch Cora Baltussen war natürlich ein Kind ihrer Zeit, also 1912 geboren, durch und durch katholisch, neotomistisch sozialisiert, noch ordensnah zum Teil, und bis zu ihrem Tod auch in der katholischen Welt zu Hause. Und ich würde das nicht, du hattest das gesagt, Tina, ob das was mit mit Kirche zu tun hat. Ich glaube, dieses Gutmenschentum zu sagen, ich kann anderen helfen, das gibt es auch ohne kirchliche Rahmung. Und umgekehrt gibt es in kirchlichen Kontexten auch Leute, die genau diese Ebenbildlichkeit und partizipatorisch zu leben versuchen und eben nicht sagen, ich bin hier der glitzernde Heilige oder so, sondern das ist persönliche sind Motive. Da können wir jetzt psychoanalytisch gerne drauf gucken, beim einzelnen Menschen zu sagen, was führt denn dazu, so eine Haltung zu haben?
Genau, aber mein Punkt war eben eigentlich auch noch, ich wollte es gar nicht nur so sehr auf die Kirche runterbrechen, da ist es wahrscheinlich sogar leichter, aber es ist vielleicht eher was Bürgerliches, ne? So diese ganzen Wohlfahrtsverbände, die sie gegründet haben, die auch unabhängig von Kirche waren, da gab es das doch auch. Also diese Form von, ich bin ein guter Mensch, weil ich das jetzt tue und ich bin wertvoll als Mensch, weil ich das für dich tue und damit ich das tun kann, musst du eben ein weniger wertvoller Mensch sein. Also ich denke so in die Entwicklungslinien von Sucht, Beratung, Suchthilfe auch, ne, und die auch eng mit der Werksfürsorge zum Beispiel verknüpft ist. Also diese, wo kommt es denn her, ne? Diese ganzen Casework-Geschichten. Also wie hat sich das sozusagen dann abgebildet und was sind die Motivationslagen von Menschen? Und ich glaube, wenn du das unreflektiert hast und deine Arbeit diesen Sinn sozusagen verfolgt, also Stichwort auch Helfersyndrom, ne, wenn diesen Sinn, also wenn der damit erfüllt sein soll, deine Daseinsberechtigung zu sein oder dich zu einem guten Menschen zu machen, dann ist es ja schon, dann hat es Auswirkungen auf die Beziehung, weil dann natürlich ein Machtverhältnis hergestellt wird und dann ist es nicht gleich zugleich.
Nee, und dann ist der Klient für mich da.
Dann ist der Klient für mich da. Genau. Und
mir fällt da, also erstmal als Lektüre für jeden, der im sozialen Bereich arbeitet, der hilflose Helfer von Wolfgang Schmidbauer.
Genau, da ist ja das Helfersyndrom, genau.
Besuch. Und dann bekommt ja auch, habe ich gerade gedacht, Hilfe was Gütiges und nichts Rechtliches. Ne, du kriegst Hilfe. Ja,
das war aber eben genau der Wechsel. Mhm. Also das Casework wird immer zurückgeführt auf die Charity Organization Services in den USA, um die Wende des 19. bis 20. Jahrhundert, Mary Richmond, die dann die ersten Bücher darüber geschrieben hat. Aber da war das Motiv, begüterte Frauen gehen als friendly visitors in Familien, die arm und bedürftig sind und leisten auch wirtschaftliche Hilfe, auch im US-amerikanischen, wo es eben nicht diesen Rechtsanspruch auf Hilfe gab, ne? Also so Charity, also Wohlfahrt zu leisten. Und das wandelte sich halt dafür stand zumindest Cora Baltus und zu sagen, nee, also es ist nicht Charity, die wir hier machen, es ist nicht Wohlfahrt, sondern es gibt diesen Rechtsanspruch und es ist irgendwie was Partizipatorisches. Das ist ein Motiv, das da halt drin ist, zu sagen, nicht als paternalistische Fürsorge, als Wohlfahrt, als ich gieße etwas aus oder so, sondern es ist ein koproduktiver Prozess von Hilfe.
Mhm. Und dann steht
auch, das war ein Diskurs, zu sagen, der 50er oder auch vielleicht 60er Jahre, es ist nicht mehr die materielle Not, die im Vordergrund steht, also auch dieses Charity, dieses ich bringe Geld, ich bringe Kleidung, ich bringe Essen, sondern es geht um die seelischen Nöte auch. Das wurde stark gemacht da.
Und wenn es mir rechtlich zusteht, muss ich dafür auch nicht dankbar sein. Und zum gar nicht dem Sozialarbeitenden sozusagen. Das finde ich erstmal wichtig. Diese Dankbarkeitsgeschichte kommt, ist immer, also empfinde ich unheimlich stark, gerade in der Arbeit mit Geflüchteten. Ja, und auf Augenhöhe bedeutet ja auch, dass die Person meine Hilfe ablehnen kann.
Ja, ganz genau.
Ne? Also und wie oft habe ich da für Kränkungsprozesse bei Helfenden erlebt, wenn scheinbar Hilfsbedürftige gesagt haben, ich will keine Hilfe oder ich will sie von dir nicht.
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen so dieses, ich muss an meine Schwiegermutter denken, die ist sehr versorgend und die hat manchmal dann einfach Dinge gut gemeint, ne, und gemacht, die aber nicht erwünscht waren zum Beispiel. Und das ist genau der Prozess, der da passiert. Das kann ja alles gut gemeint sein, aber wenn es nicht gewollt ist.
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Super Song, Ketka.
So, und das wäre, würde ich sagen, ist ja ein bisschen da auch drin, in der Dynamik. Ne? Also wenn die Personen, die Adressaten sind, keine Hilfe suchen und sie ihnen aber trotzdem durch einen staatlichen Auftrag durch Sozialarbeitende zukommt, dann macht das natürlich erstmal was mit diesen Sozialarbeitenden, die das aushalten müssen. Dass sie zwar einen staatlichen Auftrag haben, aber keinen von den Personen.
Ich muss gerade an die ganzen Menschen denken, in benachteiligten, sogenannten benachteiligten Stadtteilen, auf die sich die ganzen Sozialarbeitenden Studiengänge immer stürzen mit ihren Projekten und dort ständig Studierende an den Türen klopfen, um ihre Projekte fertig zu machen, könnte man sich auch mal kritisch angucken. Ja. Volker, Ich würde gerne noch und mit dir, Tina, stundenlang weiter über das Thema diskutieren, aber wir sind schon am Ende.
Oh, schade.
Ja. Am Ende. Wir danken dir für deine Ausführungen. Wir werden nochmal deine Veröffentlichung verlinken auf unserer Seite. Und es gibt, jetzt musst du mir einmal helfen, ich habe es hier gerade, am 4.4.2024 gibt es den Treffpunkt Forschung von der DGSV. Auch nochmal zum Thema Corabaltussen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Und ich meine, das ist auch ein Online-Format, dann sogar mit Bild. Und wer möchte, kann sich dazu anmelden. Einfach bei auf der DGSV-Homepage geht das.
Was meines Wissens. Ist das nur für Mitglieder oder für alle?
Ich meine, es ist öffentlich.
Ja, wunderbar. Also hier der Aufruf kommt alle zahlreich.
Wir verlinken das nochmal.
Auf jeden Fall.
Volker, ganz herzlichen Dank. Tina, ganz herzlichen Dank dir. Wir danken wie immer dem Team Medienpraxis, allen Zuhörenden, Kritik wie immer erwünscht und erlaubt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge.